Leuengebrüll. Der Tag mit Marc Jäcki und Gästen aus dem Landgasthof Leuenwittikon.
So, liebe Gäste vom Leuengebrüll, auf die Vorspeise habe ich gemundet. Dann können wir loslegen mit dem Leuengebrüll heute, an diesem schönen Frühlingstag. Haben wir Banker heute da? Hand auf. Haben wir keine Banker da? Niemand aus der Finanzbranche, anderweitig? Hä? Da? Sehr gut, sehr gut. Aber noch nie im Inside Paradeplatz vorkommen? Noch nie? Also sehr gut. Darum seid ihr da heute. Also, ja, vielleicht nach heute, wenn ihr noch ein bisschen zu bläudeln kommt im Verlauf des Tages. Also, es ist immer die ganz grosse Frage, von was hat der Paradeplatz, der Finanzplatz Schweiz mehr Angst, von der rot-grünen Regierung oder von Inside Paradeplatz? Das ist immer so ein bisschen die grosse Frage, die da in Zürich gestellt wird. Er hat jeden Tag 150'000 Klicks auf seinem Portal. Er hat grosse Fälle ins Rollen gebracht. Denken wir an die Abgangsentschädigung für Daniel Vasella seiner Zeit von Novartis. Denken wir an wahrscheinlich Paradefall Pierin Vinzenz. All das hat er aufgedeckt. Und darum ist er natürlich im Finanzplatz Zürich, was ja gleich ist mit dem Finanzplatz Schweiz, sehr umstritten. 2018, nach dem Fall Vinzenz, ist er Journalist vom Jahr geworden. 2018. Und heute reden wir über ihn, Lukas Hässig. Scheint, siehst du auch ganz allein im Büro mit Krawatten. Stimmt das? Und warum?
Ja, schön. Jetzt habe ich heute die Führung genommen mit den Häsli.
Ja, es ist, geht auf Ostern zu.
Hat meine Frau gekauft. Ja, ja, ich hatte einige Brüche in meiner Karriere. Es ist nicht alles so gerade ausgelaufen. Und irgendwann habe ich gefunden, so, jetzt bin ich am Boden angelangt, jetzt muss ich mich einfach anziehen morgen und aufstehen. Und das war eigentlich der Startpunkt von dem, was wir heute darüber reden.
Über die Brüche können wir noch gleich noch ein bisschen reden. Also du hast das KV gemacht auf der Nationalbank. Aus dir hätte eigentlich auch ein Banker werden können. Warum bist du Journalist geworden?
Ja, ich konnte aufstrecken vorher. Bei dieser Frage, gibt es einen Banker im Raum? Ja, das war ein soziales Projekt von der Nationalbank. Die haben ja eigentlich keinen Lehrling gebraucht. Ich habe das Gymi gemacht, nicht so weit entfernt von hier. Ich bin in Urdorf aufgewachsen. Wenn man den Ho Chi Minh-Pfad nimmt, vielleicht sagt der Ausdruck, meint oder andere noch etwas, dann kommst du irgendwann rechterhand an einem Bauernhof vorbei. Alles noch im Grünen. Ich weiß nicht, wie es heute aussieht. Und dort habe ich gelebt. Meine Mutter war eine der ersten Mütter, die sich scheiden lassen hat. Das war damals noch nicht so üblich. Wir müssen schauen, wie sie über die Runde kommt. Meine Schwester und ich, das Dritte. Und ich hatte eine Begabung. Ich hatte eine schnelle Auffassungsgabe. Dann musste ich nie einen Aufzug machen. Ich bin halt einfach ins Gymi gekommen. Damals sind 2 von 20 ins Gymi gekommen. Da hat es noch keine Nachhilfestunden gegeben. Und Gymi-Vorbereitungen und so. Aber dumm ist, wenn du dann meinst, du könntest das einfach so, sei so geschenkt, dann lernst du nicht lernen. Oder? Ich habe nie gemerkt, jetzt muss ich einhängen. Und das hat dann zu einem provisorischen Zustand geführt, an dieser Kante Limmatal. Und dann ist eben die Nationalbank ins Spiel gekommen. Das war also Frühlingsanfang damals noch. Ich mache es nicht mehr allzu lang, ganz schnell. Und dann ist Herbst schon, da findest du eigentlich keine Lehrstelle mehr. Und dann dort war irgendwie über den Berufsberater noch etwas frei gewesen. Da habe ich mich vorgestellt und die haben gefunden, ja, also Gymi und so ist ja noch gut, jetzt machen sie das KV. Und dann weiss ich noch, so wie gut, erster Lehrlingstag. In der Zwischenzeit in meiner Jugend mit Haaren habe ich eine Tourwelle mir machen lassen. Und dann bin ich dort aufgekreuzt beim Lehrlingsbetreuer, dem Herrn Würmli. Und dann sieht er mich mit der Tourwelle und hat gesagt, oh Mann, was haben wir jetzt da für einen
verpflichtet. Das war der erste Spruch. Aber du hast dann die 3 Jahre KV erfolgreich abgeschlossen.
Ja, das war die Bedingung, dass man eine Berufsmittelschule macht. Das heisst, wir haben es dann so gehabt, wir waren mehrere Wochen am KV. Gibt es immer noch, man ist ein Weissplatz. Das Büro habe ich ja in unmittelbarer Nähe. Also der Schiffbau ist auch dort in dieser Nachbarschaft. Und dann immer ein paar Wochen Schule. Und dort hast du auch ein bisschen etwas noch vom Gymi gehabt. Und lustig, wie das Leben so spielt. Ich habe eben eigentlich im Rückblick finde ich einen Fehler gemacht mit dem Gymi. Ich bin Fan vom Gymi. Auch gerade vom Langzeit-Gymi. Ich finde das, da kommst du etwas mit über fürs Leben, das du später nicht mehr lernst. Geografie, Chemie, Biologie, Gedicht von mir aus. Einfach Sachen, die so keinen Wert mehr haben sollen, aber eben sehr wertvoll sind. Und das habe ich dann geschmissen, oder? Nicht gemacht. Und dann bin ich in der ersten Stunde im KV gewesen und dachte, leck, was bin ich für ein Loser? Jetzt bin ich da in dem KV und hätte ja können das Gymi machen. Erst dort den Wert gesehen. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt aber lernen. Jetzt wenigstens das KV gut machen. Und dann bin ich ein guter KV-Schüler geworden.
Und dann eben statt auf den Bankenweg bist du in den Medien. Also ich meine, mehr gescheiterte Persönlichkeit als bei einem Radio oder so gibt es ja fast nicht.
Ja, gut, also Medienleute, Journalisten sind ja vermutlich die, die es nicht wollen, so genau wissen in einem Gebiet, sondern lieber ein bisschen von allem etwas.
Generalisten.
Genau. Und das ist ja mehr eine Typfrage, oder? Und von dem her gesehen, ja, glaube ich jetzt, ich kann es ganz unterschiedlich dort hinziehen. Bei mir ist das so gelaufen, ich bin nach dem KV dankbar gewesen bei der Nationalbank, dass ich die RS noch machen konnte. Und dann auch auf England können, das First Certificate machen. Und dann habe ich gefunden, jetzt muss ich aber weggehen. Nachher bin ich zufälligerweise bei einem Money Broker gelandet. Ein Money Broker ist ein Vermittler zwischen Banken und reichen Investoren. Und das wäre irrsinnig gewesen, wenn ich dort auch auf die Zähne beissen können. Ich konnte aber wieder wie im Gymi nicht können auf die Zähne beissen. Weil mich die Welt so abgestoßen hat damals. Vielleicht wäre es später anders. Alle haben eine Rolex getragen und alle sind am Abend ins Petit Prince. Gucken Champagner saufen. Die haben so viel Kohle verdient. Oder? Was haben sie denn sonst machen wollen? Und ja, irgendwie, wie das Leben so spielt, damals, in dem Alter zumindest, dachte ich, was soll das? Oder? Nach 5 Wochen der Battle hingeschmissen. Und dann bin ich bei einem Bekannten in einem PC-Shop gelandet und habe angefangen zu programmieren. Wieder am Boden unten, wieder nicht gewusst, was machen. Und dann ist das mit dem Programmieren gekommen. Und kurz darauf hat die SBG, wie sie damals geheissen hat, heute UBS, haben Applikationsprogrammierer gesucht. Damals musst du die Leute selber ausbilden. Und dann bin ich das geworden. Und das war eine irrsinnige Chance gewesen. Da hast du Cobol gelernt, hast in die IT einen Einblick bekommen. Mitte 80er Jahre. Das war der Anfang gewesen von dieser ganzen Technologisierung. Und dann aber nach 2 Jahren auch wieder, da bist du mit dieser Maschine unterwegs. Das sind nur so die grün flimmernden Computer gewesen, in einem abdunkelten Raum, wo du da dich mit so einer abstrakten Materie auseinandergesetzt hast. Dann habe ich gefunden, jetzt muss ich den Rucksack noch ein bisschen füllen. HTWV gemacht, wie sie damals geheißen hat, 3 Jahre Schnellbleiche. Wiederum ein schlechter Schüler, wiederum mich überhaupt nicht interessiert für die Materie. Ich muss auch sagen, im Rückblick, wenn ich mir selber zulasse, das ist ja schon ein bisschen eigenartig.
Ja, aber okay, so langsam.
Ja, es ist halt so, vielleicht können wir dann noch zu
den
besseren Zeiten. Oder? Und dann aber, und jetzt komme ich auf deine Frage, ich hole immer ein bisschen aus, etwas habe ich gerne gemacht, etwas habe ich gut gemacht, Aufsätze schreiben. Hat es dort noch gegeben? Es war ja so eine Mischung zwischen Gymi und Studium. Und aus dem Aufsatzschreiben ist dann Bewerbung geworden beim Tagi für ein Praktikum. 4 Plätze hat es gehabt. Letzte Runde, 2 nehmen es. Ich denke, das arbeite ich locker. Letzte Frage vom Chefredakteur. Warum wollen Sie Journalist werden? Königsfrage. Die Frage, die du vorbereitest. Ich nicht vorbereitet. Ich habe gesagt, ich weiss sonst nicht, was machen. Aber ich bin gleich Journalist geworden, das war dann beim Roger Schawinski, wo du ja...
Bei Radio 24, dann noch, glaube ich, Konradstrasse, oder? Bist du dort eingestiegen? Mich liest ja ab und zu einer von deinen Vorbildern bleiben. Was hast du dort gelernt fürs Leben oder vor allem für deine Karriere?
Ja, Roger ist natürlich der Medienmann von der Schweiz, oder? Da im Raum, junge, ältere... Du halb jung, ich schon etwas älter. Wir haben all die Erinnerung, wie da einer gekommen ist und es mit dem Beromünster Moloch aufgenommen hat. Jetzt haben wir aber gerade wieder eine Abstimmung, oder? Wo es auch um eine grosse SRG geht. Und er ist allein angetreten mit seinem Radio und hat das gemacht. Und so gesehen ist das für mich ein Held gewesen, damals schon, oder? Weisse Fahne bei den Autos, Bürkliplatz, Freiheit. Live verfolgt, Pizzo Gruppera, wo die Polizei kommt, Carabinieri, jetzt kommen sie, alles vom Moderator moderiert, oder? Wie die kommen, die Tür klopfen, wir machen nicht auf. Das prägt einem fürs Leben, oder? Und eben, dann habe ich das irgendwie geschafft, bei dem Radio 24 reinzukommen und dann normal, Markus Gili und wie sie alle geheissen haben, Mario Aldrovandi. Und dann irgendwie am 4. Tag, Roger ist immer, ist dann Aufregung rum gewesen, der heute. Oh, heute ist anders. Was ist anders? Ja, der Roger hat seine Sendung am Donnerstagnachmittag. Und dann nachher, ja, bin ich da im Vorstübli, wo die Redaktionen gesessen sind, mit so alten Schneidtisch noch. Und nachher kommt er, also, wie man ihn kennt, oder? Ist ja immer noch gleich, kommt aus dem Studio raus, also auf mich direkt zu. Ich bin schon halb am Verschrecken, oder? So, wer haben wir denn da? Ja, und dann bist du natürlich gerade per Du, ich bin der Roger. Und hast aber schon gewusst, oder? Der verlangt etwas für sein Geld, das er da gibt.
Du bist dort in der Redaktion gewesen, oder? Also nicht Moderator, sondern in der Redaktion. Natürlich völlig eine andere Zeit, aber ich glaube, dort hat man das journalistische Handwerk gelernt und auch gelernt, was interessiert draussen.
Roger hat immer gesagt, also, Regel Nummer 1, wenn die Post abgeht, wenn die grosse Nachrichtenwelle kommt, dann sind wir vorne dabei und bringen nichts mehr anders. Damals ist der Dürrenmatt gestorben, dann hat es nur noch Dürrenmatt gegeben. Nach einem kurzen Fabian ist das zweite Gestirn am Literarhimmel nicht mehr unter uns, der Max Frisch, oder dann auch wiederum das Gleiche. Und dann ist der Golfkrieg gekommen und so. Und immer einfach hit the big news big. Oder? Das war sein Grundsatz gewesen. Und das Zweite, was du gelernt hast fürs Leben als Journalist, war, dass er sagt, wir sind hier in Zürich. Wir schauen die Welt von Zürich aus an. Oder? Hört auf mit euren Nachrichten am Morgen früh von Mogadischu. Das interessiert niemanden. Ausser gut, wenn es einen Terroranschlag gibt. Aber ansonsten wollen wir das nicht hören. Wir wollen wissen, was im Stadtrat passiert. Und das sind so die zwei Maximen, die ich mitgenommen habe. Unnatürliches Tempo. Oder? Also der Schawinski ist immer der einfach der Erste sein. Und das hat abgefärbt auf die ganze Redaktion.
Du bist dann weitergezogen, du bist dann in Print, in grosse Printtitel, du hast Kaderfunktionen gehabt, aber irgendwie klappt es mit dem Lukas Hässig nicht immer so. Irgendwie hast du ein Autoritätsproblem oder warum hat es dich immer mal wieder verwutscht? Warum bist du immer mal wieder auf der Straße gelandet?
Ja, das ist ja frech, was du sagst. Aber gut, ich habe ja den Teppich ausgerollt vorher. Ist ja eigentlich okay. Selber die Schuld, sagt meine Frau immer. Hoppeli, sag doch nicht immer all die Geschichten, muss doch gar niemand wissen. Gut, also ja, wahrscheinlich hast du es getüpft. Ja. Wenn ich Chef gewesen wäre und so einen gehabt hätte wie mich, hätte ich vermutlich auch immer gefunden, wieso muss es jetzt immer besser wissen? Ich bin ja der Chef, oder? Und ich bin vermutlich ein bisschen so gewesen. Ich habe wahrscheinlich immer ein bisschen gemeint, ich wüsste es besser, wie es muss sein, und gleichzeitig auf einer relativ dünnen Einschicht. Oder? Ich habe ja geschildert, ich war nicht fleissig. Oder? Ich glaube, mein Weg hätte ein bisschen der sein müssen, von 2-3 Mal die Nase anschlagen und dann irgendetwas finden, das passt.
Welcher Rauschmiss hat am meisten Veto?
Ja, das war bei der Weltwoche. Also ich konnte dann effektiv bei der Sonntagszeitung Print lernen. Das war super, 90er-Jahre Sonntagszeitung. Da haben wir jeden Sonntag gewählt, dass die Schweiz ein bisschen bebt. Bea Balzli ist jetzt Chefredakteur von NZZ am Sonntag und ich zusammen in einem Büro haben das ein bisschen beherzigt. Das war eine spannende Zeit in der Mediengeschichte Schweiz. Ende 90er-Jahre. Und dann immer auch eben so ein bisschen Sein und Schein und wollen gross sein. Ein Anruf vom Flughafenchef. Ich könnte da eine Kommunikationsleitung übernehmen. Neuen Flughafen, der eine Transformation macht. Richtig privat, halb privat. Und habe ich das gemacht. Also weg vom Journalismus. Und dann nach 2 Jahren gemerkt, ich bin eigentlich Journalist. Ich habe doch keine Lust, an einer Geschäftsleitungssitzung zu sein und über irgendein Bauvorhaben zu reden. Ob das jetzt irgendwie der Marti überkommt oder dann heute im Plenia, wie er heisst. Damals war es noch irgendwie der Batti-Grupp oder der Jockey. Und die ist sowieso eine Mischlerei. Die sind eh all die, wo einfach die Frage ist, wer zahlt mehr? Und dann kommst du es rüber und so. Also das war irgendwie nicht meine Welt gewesen. Dann zurück in den Journalismus, dann hat es gerade Swissair verwutscht, oder? Das war natürlich spannend gewesen. Habe ich das können abdecken, dort habe ich eine kleine Karriere gemacht als Restaurantleiter Wirtschaft vom Facts. Und dann bin ich dort zuerst mal rausgeflogen, aber nicht wegen der Leistung, sondern mehr, man hat einfach einen anderen Restaurantleiter wollen und ich hätte können bleiben. Und dann hat es mir den Stolz nicht zugelassen. Bin ich jetzt raus, dann läutet der Roger Köppel an und dann bin ich freudig zur Welthoche. Und er ist dann auf Deutschland und sein Nachfolger oder Nachnachfolger hat dann mich herausgestellt. Und dort, das war vor genau 20 Jahren jetzt, dort habe ich dann gefunden, jetzt ist wahrscheinlich mein Leben, also das Berufsleben zumindest, gelaufen.
Also hast du Existenzängste gehabt, als du dort auf der Straße bist gestanden? Ja. Wenn du bist ja gerade Vater geworden, glaube ich noch.
Ja, noch nicht, nein, 2 Jahre später. Nein, dort war es so ein bisschen gewesen, dass ich wirklich, glaube ich, herausgefunden habe nach diesen Irrungen und Wirrungen. Und das ist ja vielleicht meint oder andere auch so gegangen. Das ist ja irgendwie so, wie es ist. Habe ich gefunden, jetzt ist das fertig mit Journalismus. Und ich wäre so gerne Journalist. Ich habe dort mittlerweile herausgefunden, dass ich das will. Ich will einfach ein guter Journalist sein. Auf meine Art. Und jetzt wo? Jetzt bin ich draußen. Jetzt kann ich das nicht machen. Und dann habe ich gedacht, jetzt mache ich ein Studium noch, ein Master in Stockholm, Master in Finance, irgend so etwas. also ein G-Mat müssen bestehen, so ein paar Punkte holen und so. Das geht dann schon, wenn du im Riemen reibst.
Aber hast du müssen lernen, oder?
Ja, das habe ich lernen, ja, aber dann machst du das, das funktioniert dann schon irgendwie, wenn nicht. Also ja, das ist dann auch etwas, was geht. Und dann, wenn du so am Suchen bist, gehst du viel mit Leuten essen, oder? Erhoffst dir einen Input von außen, der dich auf den leuchtenden Pfad bringt. Und dann habe ich viel mit so Hardcore-Journalisten geredet, mit anderen. Und so. Und irgendwann habe ich noch einen verwünscht. Der war Journalist und ist aber dann über und Pressesprecher geworden bei irgendeiner Firma. Und das ist der, den ich mir am wenigsten davon erhofft habe, von dem Mittagessen. Es war mehr, dass er mich treffen wollte. Und auch, ich habe nicht gross etwas von ihm gehalten, was seine Meinung angeht, seine Einschätzung. Und dann beim Mittagessen hat er aber gesagt, und ich erzählt habe, ja, jetzt vielleicht fertig, Journalismus, irgendwie da mit dem Studium. Hat er gesagt, was, wenn du jetzt auch noch aufhörst als Journalist, dann ist es ja schon sehr schlecht um die Branche bestellt.
Hat man schon den gesagt?
Hat er gesagt. Ja. Hat er gesagt. Er, der aufgehört hat mit Journalismus, jetzt ist er wieder Journalist. Und dann habe ich gefragt, was, jetzt sagt er das mir? Okay, dann mache ich weiter als Journalist. Das ist wie, also weißt, von jemandem einen Rat bekommen, ja, wo du eigentlich den letzten Rat erwartet hast, den du könntest annehmen. Und genau das war eigentlich der Zünder, um zu sagen, das war eine Weichenstellung, wie so oft im Leben, manchmal eine Weichenstellung. Ich mache weiter. Aber ich habe natürlich dann niemanden gehabt.
Eben,
ich
habe keinen Job, und niemand hätte ich noch wollen. Natürlich.
Nein, also so schlimm war es nicht. In aller Wehleidigkeit oben. Nein, nein, das ist nicht. Nein, man hat immer eine Chance. Also ich war ja dann doch auch schon im Geschäft gewesen. Ich habe gewusst, wie man Artikel schreibt. Ich habe Beziehungen in den Redaktionen. Das ist der Vorteil, wenn man immer wieder wechselt. Ich habe auch Wechsel gemacht, freiwilliger Art. Aber eben gewisse auch erzwungen. Und dann kennst du Leute. Und dann kannst du dich bei denen melden. Und ich habe mich dann einfach verdient, quasi als freischaffender Journalist. Und dann musst du immer so drei Medien haben. Und dann kommst du schon durch. Wenn du für drei Medien jede Woche kannst du etwas liefern, dann verdienst du genug. Und der grosse Vorteil ist, du bist, das ist digital, plötzlich eben nicht mehr angestellt. Sondern du bist, auch wenn du ein Lohnschreiber bist, eigentlich im Prekariat gelandet bist, weil du als freischaffender Journalist wirklich nicht auf Rosen gebettet bist, bist Unternehmer. Mhm. Weil du weißt, am Morgen ist nichts verdient, ist nichts in der Kasse, musst es zuerst leisten, erbringen.
Und aus diesem Unternehmertum ist dann auch die Idee von Inside Paradeplatz entstanden?
Ja. Also nicht so direkt. Ich habe wahrscheinlich bei allem, was ich über mein Leben erzählt habe, etwas in mir inne gehabt, wo immer ein bisschen geträumt hat von einer Selbstständigkeit. Ja. So zurückschauen denke ich immer, ja, es sind viele Fantastereien gewesen, aber irgendwann hat es immer ein bisschen mitgeschwungen, selber etwas zu machen. Aber natürlich nie wirklich etwas, was ich daran geglaubt habe. Und dann habe ich als freischaffender Journalist einfach ein bisschen müssen ins harte Gras beißen oder respektive ins Knäckebrot und einfach weitermachen. Und dann kommt die Bankenkrise 2007 und ich bin eigentlich kein Bankenspezialist gewesen. Aber dort habe ich erkannt, dass das die Schweiz zu unter Obsi bringt. Dass das nicht einfach nur da eine Milliarde ist und dort eine Milliarde bei dieser UBS, sondern dass das so gross ist, dass sie alle zurücktreten müssen. Dann haben die meisten anderen Journalisten gefunden, ja, das kommt und geht. Und ich nicht. Ich war einfach sicher, das ist gross. Ich hatte auch einen Gesprächspartner, der drin war, der früher mir gezeigt hat, was das für ein Abgrund ist, der sich da auftut. Und dann nachher habe ich eigentlich einfach die Welle geritten. Es war wie so im Surfen, eine grosse Welle. Und ich konnte die verwischen, gesurft. Und habe einen Artikel nach dem anderen geschrieben. Eigentlich immer das Gleiche, einfach das gleiche Grundmotiv, einfach ein bisschen anders formuliert. Das ist wunderbar gegangen. Aber mehr noch auch aus einem aufklärerischen Gedanken. Ich habe wirklich wählen, dass sich meine Meinung durchsetzt. Also ich habe echt wie mich auf einem quasi Aufklärungsfeld, Kreuzzug gesehen, wo muss der Schweiz die Augen öffnen. Muss sagen, hey, das fliegt uns um die Ohren. Die UBS ist mittendrin in dem Subprime-Sumpf. Das ist viel grösser.
Du hast schon ein Buch geschrieben über den Untergang.
Ja. Und dann hat das ja niemand gehört. Und irgendeine Zeitung haben gefunden, ja, jetzt hast du es aber auch schon genug oft geschrieben. Und dann habe ich gesagt, ja gut, wenn das so ist, dann schreibe ich jetzt ein Buch. Das war am 1. April. Oder einfach im April, vielleicht 2008. Das ist berühmt, weil der Marcel Ostl hat dann seinen Rücktritt gegeben, hat den Peter Kurer übernommen. Und das ist ja alles noch so ein bisschen minne verlaufen. Oder? Der grosse Knall ist ja dann im Oktober 2008 gekommen, mit Lehman Brothers und so weiter, mit der Rettungsaktion von der Schweiz. Und dann habe ich dort, weiss ich noch, am 23. April 2008, heimgelaufen von Basel zum Bahnhof, weil dort war die Generalversammlung, ich schreibe ein Buch. Wenn das nicht mehr geht, wenn alle sagen, die Redaktionen, nein, komm, du liest falsch, schreibe ich ein Buch. Und dann habe ich einfach angefangen zu schreiben, ins Blaue raus, hatte die Hälfte vom Manuskript gehabt, bin zu allen Verlagen in der Schweiz, die hier in Frage kommen, und alle haben abgefunken. Alle haben gesagt, ja, das ist ja schon morgen wie der Schnee von gestern. Und so. Und dann habe ich über Umweg einen deutschen Verlag gefunden, Hoffmann und Campe. Ein grosser Verlag, ein guter Verlag. Und der hat gesagt, am Telefon, so, der Geschäftsführer, gesagt, so, junger Mann, hören Sie jetzt gut zu, ich hätte zwar lieber ein Buch über die Deutsche Bank, aber gut, jetzt ist es halt UBS, das ist ja auch etwas, also ich mache Ihnen jetzt ein Angebot. Und dann hat er gesagt, also 20'000 Stutz, flat, oder? Wenn du dann anfängst, richtig gut Bücher verdienen, gibt es noch Prämien obendrauf, aber das kommst du über. Und in einem Monat gerne das ganze Manuskript.
Und dort hast du lernen, schnell schreiben.
Ja, und dort ist effektiv das kommt mit der Geburt. Also eigentlich sind dort zwei Ereignisse zusammengekommen. Ich war natürlich aus dem Häuschen, ja, der Herr Berg von Hoffmann und Campe. Wow, leck mir, also jetzt sind wir in der Wendezone. Ja. Okay,
ja, gut,
und dort war dann gerade noch Spital, da gibt es jetzt nicht mehr, da in Kilchberg. Dort sind wir, meine Frau, und dort ist dann der erste Sohn zur Welt gekommen. Am Tag der Wahl von Barack Obama.
Halt, Wahnsinn. Und warum dort der Blog nach Inside Paradeplatz?
Genau, das hast du wissen. Ja. Gut, also, also das ist die Basis eben, oder? Wenn du das Buch schreibst.
Genau. Dann du hast ja einen Vertrag über zwei Bücher.
Nein. Also, ist nicht. Also, ich habe dann das Buch geschrieben, das ist wunderbar rausgekommen und so, weil du bist dann wirklich im Eisbergmeer gelandet und in den Eisbrocken reingetatscht. Und wie so oft, man hat das alles schon gewusst, aber im Februar 2009. Ein Tag nachdem das Buch auf den Markt kam, hat UBS müssen anstehen, 20 Milliarden Verlust kommunizieren. Man hat gewusst, es gibt einen grossen Verlust. Das ist eigentlich keine Neuigkeit. Die Medien funktionieren aber so. Am Tag, wo es schädert, wird alles noch mal riesengroß. Und dann war ich auf dem Markt mit dem Buch, der UBS-Crash. Oder? Das hat funktioniert. Da sind die Leute in die Buchhandlung gegangen, oder Füßchen und so, und haben das gekauft. Und da haben wir doch 10'000 dann recht schnell erreicht. Das ist viel für die Schweiz. Oder? Und dann haben die dort in Deutschland bei dieser Hoffmann und Campe so Freude gehabt, dass sie gesagt hat, ja, hätten sie noch eines, ein Thema oder so. Dann habe ich irgendwie gesagt, ja, FIFA sagt da in Zürich. Ja, haben sie, ja, machen Sie mal. Und nach einem Monat habe ich gesagt, nein, das kann ich nicht. Also FIFA, das ist anmassend, oder? Ich habe jetzt im seriösen Teil gelandet, ich habe das Buch geschrieben. Ich hätte aber einen Teil, wo in dem Buch schon angetönt war, nämlich Steuerkrieg mit Amerika. Das war nur so ein Kapitel, das könnte man zu einem Buch machen. Weil da geht es jetzt ums Ganze, da geht es ums Bankgeheimnis. Das macht die Schweiz aus. Oder? Und dann haben sie das super gefunden. Das hat dann aber niemand mehr gekauft, weil der Schweizer damals hat das mit dem Bankgeheimnis nicht hören wollte, dass das vielleicht nicht so die beste Idee war. Oder wir alle noch einmal ein bisschen profitiert haben davon, aber das ja doch nicht so sauber war. Miserabel gelaufen, wirklich, also 1'500 Bücher oder so. Wir haben sogar noch allen Parlamentariern eins geschickt, das hat nichts genützt, oder? Es ist nicht gegangen und nie mehr etwas gehört von der Hoffmann und Campe. Und dort habe ich aber gesagt, ja gut, das ist ja jetzt okay, jetzt habe ich ja zwei Bücher geschrieben, das habe ich jetzt hinter mir, aber was mache ich mit dem Wissen, das ich aufgebaut habe über die Bankenlandschaft? Und dann habe ich ein Jahr lang umgestudiert, was ich könnte im Internet für ein Medium lancieren, wo es mit dem Wissen etwas zu holen gibt. Und habe eine Seite eintragen lassen, bankreporter.ch. Und die Idee war von Anfang an, jeden Tag eine Story. Und unter dem Namen Bankreporter, der ist so langweilig, da ist nie etwas gekommen. Ich konnte nichts schreiben. Es hat mich überhaupt nicht angemacht. Aber ich habe schon gewusst, eigentlich eben Banken, eine Story am Tag, etwas aufdecken. Es hat bei mir nicht gezündet. Und dann im Mai 2011 kommt die Financial Times mit einer Doppelseite an einem Samstag at Zürich Paradeplatz, the lights go off. Oder nur sogar nur at Paradeplatz, the lights go off. Und sage ich, wenn die Financial Times kann eine riesige Geschichte einleiten mit dem Wort Paradeplatz und jeder von der Leserschaft weltweit, Financial Times, weiss, um was es geht, nämlich um Banken, dann ist ja Paradeplatz das Wort. Ich ja, das ist es. Ich muss etwas machen mit Paradeplatz. Und dann hin und her, und dann kommt das Inside oder so, auf die Idee kommst du dann noch so ein bisschen. Und dann gesagt, Inside Paradeplatz. Okay. Ganz schnell reingegangen, schauen, bei Switch.ch, wie es damals noch geheissen
hat, ja, genau.
Eintragen, ist frei gewesen. Wow. Sofort gemacht, 40 Stutz oder so, keine Ahnung. Und dann habe ich gewusst, was ich will.
Und dann, die ersten Artikel sind wahrscheinlich noch ein bisschen belächelt worden vom Paradeplatz. Machst du dich noch erinnern an deine ersten Artikel?
Ja, das war am 23. November 2011. Ich habe dann einen jungen Lehrling gefunden, bei einer Bank, lustigerweise. Es ist mir empfohlen worden, der WordPress programmieren kann. WordPress ist so wirklich der Traktor im Internet. Banale Programmierung, aber der hat das gemacht. Es sieht heute immer noch ähnlich aus. Und das hat 1'500 Franken gekostet und dann ein kleines Design und dann haben wir losgelegt. Und der erste Artikel heisst «Fehlstart der Motti». Das war Phase 1, Sergio Motti. Und wenn man den Artikel liest, dann hat man das Gefühl, das ist ein Analyst, der da schreibt. Das ist stinklangweilig. Einfach so eine Auflistung, so ein bisschen Probleme und so. Und hat dann aber doch irgendwie 500 ungerade Klicks gegeben an dem Tag. Das kannst du alles messen, ist ja einfach. Da bin ich also da gsi, habe gemerkt, ja, ist jetzt gut, das Schiff ist aus dem Hafen draussen, es kommt jetzt ein Wind auf, ich muss jetzt Segel setzen, der Artikel, ja, ja, das ist okay, also die Analyse ist soweit okay, aber muss noch ein bisschen schneller werden, noch ein bisschen zulegen. Aber 500 Klicks, wo kommen denn die? Ich bin ja nicht so auf einem Trip gewesen, dass ich gemeint habe, irgendjemand wartet auf mich. Ich habe nicht ein Kommuniqué geschrieben und gesagt, jetzt gäbe es Insider oder was. 500 Klicks, einfach so. Schon mal etwas. Und dann nachher, auf dem habe ich gemerkt, kannst du aufbauen. Es hat dann die Clarida-Leu-Geschichte gegeben, gerade um diese Zeit herum. Da sind dann die grossen Chefs vom Mutterhaus, von der Credit Suisse, reingelaufen in die Bank. Die Bank Leu war mal die 5. Grossbank in der Schweiz. Oder? Clarida hat auch einen Namen gehabt. Stecker gezogen, werden integriert. Die Gründe sind ganz ähnlich wie die wir jetzt bei der MBR Bank im Moment erleben.
Heutige Geschichte, ja.
Ja. Und dann nachher hat es dort natürlich Aufregung gegeben, im Personal, oder? Bei dieser Bank. Und dann haben die so viele PowerPoints gehabt, nur für internen Gebrauch, wie Militär, nur für dienstlichen Gebrauch, einfach internen Gebrauch. Und die sind dann alle bei mir gelandet. Warum? Keine grosse Rechercheleistung. Es ist einfach ein Kollege von mir, der dort gearbeitet hat. Und die Aufregung, oder? Meine, das war ihre Bank. Und die kommen einfach rein und ziehen den Stecker, weil sie selber ein Problem haben, eben ein bisschen viele Kunden, die man nicht haben sollte, weil sich die Welt geändert hat und so. Und wir zahlen sicher, oder? Oben wird ja nicht viel passieren. Wir unten müssen schauen, oder? Und dann haben die Freude, das Ventil zu haben. Das habe ich auch herausgefunden. Ja, um das geht es eigentlich, oder? Du bringst die Geschichte und dann wird das eben denen gelesen. Dann hat es eine gewisse neue Flughöhe gegeben. Also dann bin ich von diesen 500 auf 1'500, 2'000 aufgekommen. Alles innerhalb von ein paar Wochen. Und dann ist eigentlich ein weiterer Mechanismus von der Medienbranche, von der heutigen, zum Tragen gekommen, den ich nicht gekannt habe. Man muss ja vieles als selbstständiger Unternehmer, ich war ein Kleinunternehmer, plötzlich, muss man selber erfahren, um es einordnen zu können. Hat es einen Kokainbanker gegeben, der noch nebendran in Dielsdorf die Rennbahn betrieben hat. Und dann ist ihm auf die Schliche gekommen, Razzia bei ihm zuhause, und dann ist er über den Balkon auf die Dächer vom Seefeld geflüchtet und in den Unterhosen, weil er wahrscheinlich nur noch mal ein bisschen zu viel geschnupft hat, und über die Dächer entschwunden. Soweit war die Geschichte bekannt gewesen. Jetzt okay. Kommt die NZZ am Morgen und bringt so ein bisschen die Abhandlung von diesem Typ und sagt irgendwo etwas von UBS und, oder von einem Verwaltungsrat, irgendwie Kumpel von dem oder so. Dann habe ich den Namen gehabt, im Handelregister schnell geschaut, was das ist und gesehen, ah, das ist ein Direktor bei der UBS. Und dann macht es Klick, das ist meine Story. Klar, der Kokain-Pferdebanker und sein UBS-Berater. Irgendwie so, oder? Tag, bumm, so geschrieben, schöne Geschichte, bin ich dabei gewesen. Dann nachher ist Abend geworden, normaler Tag, vorgegangen, am Abend um 11 Uhr zurück. Google Analytics geschaut, wie läuft der Tag. Das ist ja dann so ein bisschen die Währung, oder? Wie viele Klicks hast du? Plötzlich 3'700 Klicks. Aus dem Nichts. Also von 1'500, 2'000 auf diese Höhe ist eine Verdoppelung. Was ist passiert? Ganz einfach. Der Tagi hat die Geschichte aufgenommen von mir, oder? Die UBS Connection des ja, Pferde oder Coxbankers, ist ja jetzt egal. Und hat einen Link gesetzt. Logisch. Weil die Geschichte war ja von mir. Link in separat. Dann spült er die ganze Tagi-Klientel in die eigene Hütte rein und dann tätscht sie auf. Simpel. Aber du musst auch das erste Mal checken. Aha, Stories verlinken, zitiert werden und dann hast du ein Business.
Du machst viele Stories, die sehr boulevardesk waren, wo man jetzt eine Stunde lang darüber reden könnte. Ist das richtig, dass da irgendeiner, der ein bisschen Frühfeuerabend macht, jeden Tag in die Pfanne haust oder nicht? Aber du machst auch die ganz wichtigen Geschichten, nämlich eben zum Beispiel Pierin Vinzenz. Wie gehst du damit um, was jetzt mit dem Pierin passiert ist? Logisch, wir wollen jetzt nicht irgendwie Bedauern haben mit ihm. Er hat Fehler gemacht, du hast es aufgedeckt, du hast den ganzen Fall ins Rollen gebracht. Das ist eine gigantische Geschichte. Wahrscheinlich eben, hat er schlussendlich auch der Journalist des Jahres eingebracht. Aber was macht das mit dir, wenn eine Geschichte eine solche Dynamik annimmt?
Ja, zuerst hat sie ja gar keine Dynamik aufgenommen. Das war eigentlich das, was passiert ist. Also, ich kann da nicht zu viel aus der Schule plaudern. Ich stecke selber in einem Strafverfahren rein. Also, mir wird vorgeworfen, ich habe das Bankgeheimnis verletzt.
Es hat so eine Razzia gegeben, oder?
Letztes Jahr, ja. Ist so bei mir zuhause. Also zuerst im Büro, dann bei mir zuhause. Bemerke ich dann im Protokoll, es war sauber aufgeräumt in der Wohnung.
Sehr gut.
Das hat wahrscheinlich damit zu tun gehabt. Das war sehr eine angenehme Truppe gewesen, die von der Staatsanwaltschaft. Die sind dann nicht mit dem Kastenwagen gekommen, nicht mit Blaulicht, sondern zivil. Also in der Nachbarschaft haben wir wahrscheinlich gemeint, irgendwie, ein paar Kollegen von mir auf Besuch. Das ist sehr unangenehm. Wenn ja. Und das haben die sehr zurückhaltend gemacht. Und die haben dann eigentlich wollen, das abbrechen nach 3 Stunden im Büro. Dort haben sie alles angeschaut. Und dann haben wir einfach noch müssen zu mir daheim gehen. Und darum haben sie wahrscheinlich geschrieben, sehr schön aufgeräumt gewesen, damit man hat können das begründen, dass man 15 Minuten bei mir daheim war. Gut, also ich kann nicht aus der Schule plaudern, wegen dem laufenden Zeug. Ich kann einfach so viel sagen, dass ich das angefangen habe. Jetzt vor 10 Jahren waren 3 Artikel. Im April ist der erste gekommen und dort ist so eine Überweisung gegangen von 2,9 Millionen auf ein Konto von Pierre Vinzenz bei der Raiffeisen, wo im Zusammenhang steht mit einem eben von diesen Firmentransaktionen. Also, er war einfach im Geheimen beteiligt an Firmen, die dann nachher von der Raiffeisen oder von der Adorno, Adorno war eine wichtige Raiffeisen-Beteiligung, aufgekauft worden ist für viel Geld. Gut, also quasi eigentlich können Insider betreiben. Und nachher habe ich das geschrieben und die Reaktion war 0,0. Also jeder Maroni-Häusli-Besitzer in Zürich, der plötzlich seinen Laden zumachen muss, kommt im Tag eine riesengroße Aufmerksamkeit über. Da, wo es um den Banker, der letzte Gutbanker von der Schweiz, er wollte Präsident werden von der Bankenvereinigung, dem eigentlich einen schwerwiegenden Vorwurf gemacht wird. Ich habe den auf den Tisch gelegt im April vor 10 Jahren. Bewegt sich nichts. Und dann habe ich einen zweiten Bericht gebracht, so ein bisschen das Netzwerk. Da ist dann der Anwalt auftaucht, der dann eine ganz wichtige Rolle gespielt hat, der dann auch verurteilt worden ist später. Dann ist natürlich der Beat Stocker wichtig gewesen, sein Partner und so, ne, so ein bisschen aufzeigt. Das war so eine Handelsregisterrecherche gewesen. Aber du musst natürlich zuerst ein bisschen Wissen haben, um die zu machen, sonst kannst du die nicht machen. Oder? Also dort ist natürlich hinter den Kulissen auch das Zittern und Szenenklapper losgegangen, weil die genau gesehen haben, shit, oder? Jetzt kommen die Granateneinschläge vom Schiffbau her immer näher, wiederum nichts bewegt in der Szene. Und dann kommt der 27. Juli, wo ich dann eigentlich viel gebracht habe. Und dort ist dann
Spesenabrechnungen zum
Beispiel. Ja, nein, das noch nicht. Also alles Red Light-Zeug noch nicht. Es ist nur ums Business gegangen, aber wirklich eigentlich in einem Detaillierungsgrad, der eben jetzt heute auch dazu führt, dass man sich bei mir fragt, wie ist das eigentlich möglich. Und dann erst ist hinter der Kulisse das Theater losgegangen. Dann hat es eine Verwaltungsratssitzung gegeben bei Adorno. Da sitzen alle Grossen drinnen. Also der Migros-Bankchef ist da drin, der ZKB-Bankchef ist drin. All die, die nicht UBS oder CS waren, sind bei dieser dritten Kraft Adorno gewesen. Und die höchsten von diesen Banken, die Adorno als Aktienbesitzer besessen haben, haben dort an den Tisch gesessen. Und der Vinzenz war der Präsident der Adorno. Und die Adorno hat eben die kleinen Firmen aufgekauft, wo der Vinzenz beteiligt war im Geheimen. Und dann haben die Verwaltungsräte nach dem dritten Artikel, erst nach dem dritten, und in den Medien immer noch Schweigen im Wald, haben sie gesagt, du, aber Pierre, Gottelli, was sagst du zu diesen Storys? Oder? Ich sagte, ja, das ist alles okay, ich habe da 3 Gutachten. Ja, her damit, mit diesen Gutachten. Nein, nein, das kann ich natürlich nicht machen. Aber es kann einer zu mir kommen, auf St. Gallen, zu der Raiffeisen, dem zeige ich es dann. Also, und dann ist es eigentlich hinter der Kulisse losgegangen, im Vordergrund noch nicht. Und ich bin auf einer Art da gewesen, habe da und dort noch etwas schreiben. Ich musste aber sagen, eigentlich ist es interessant, wie das in der Schweiz läuft. Also ich meine, es ist mehr oder weniger pfannenfertig, etwas da auf dem Tisch. Kein Medium reagiert und Behörden offenbar auch nicht. Später habe ich dann mal Journalisten gefragt, warum sie nichts gemacht haben. Und die Antwort war, ja, wir haben schon am Vinzenz angerufen, aber er hat gesagt, das stimme nicht.
Und das reicht offenbar in der Schweiz.
Nicht immer, oder? Das ist jetzt einfach ein Beispiel. Aber im Rückblick fragt man sich schon. Aber für mich war es ja gut. Es ist dann eigentlich dann ja ein Jahr später explodiert. Und dann ist klar, dann sagen alle, ja, der hat es ja geschrieben, oder? Das ist dann eigentlich für mich selber. Und darum habe ich den Preis auch bekommen. Und jetzt auf der Strafrechtsschiene ist es auch noch gut, wenn die Jahre ins Land streichen. Das ist auch okay.
Hast du jemals etwas gehört von Pierre Vinzenz?
Ja, ich habe dann natürlich immer wieder ein bisschen gestichelt in dieser Form. Also gestichelt immer wieder, ich habe noch etwas, oder? Ich möchte es noch ein bisschen wissen. Und irgendwann hat sein externer Medienbeauftragter, der dann auch noch vor der Richter müssen, aber ist freigesprochen worden, hat gesagt, du, aber das geht so nicht, Pierre möchte ich sehen. Und dann sind wir, haben wir abgemacht im Hotel Schweizerhof, beim Hauptbahnhof.
Und, also das geht ja noch. Das
ja, 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 ja. Und dann aber hat es geheißen, nicht dort im Kaffee oder so, sondern, sondern im ersten Stock, der Pierin sagt dort. Und dann bin ich dort auf mit dem Pressemensch und dann macht der Pierin auf. Und dann nachher denke ich, so schräg, ich erzähle es ja auch weiter im Hintergrund, es geht gar nicht da zu dem rein. Und dann sagt er, ja, gut, Sie kommen jetzt rein, ich hoffe, es ist nicht unangenehm. Ich sage, ja, nein, solange Sie nicht den Morgenrock aufmachen, ist okay. Jetzt habe ich ja nichts gewusst, damals, vom Red Light. Das Red Light ist erst später für aber ihm ist gerade der Laden runter. Das ist ja klar, warum, oder? Er hat doch gedacht, ich wüsste das auch noch. Es, ja. Und die nächste Geschichte sagt dann das mit dem Morgenrock, also, wo natürlich nicht immer zu ist, oder? Auf jeden Fall sind wir dann dort gesessen und dann nachher ist das so ein Geplänkel gewesen. Und wie das du so machst, oder? Du fühlst dich ja dann fast wie so ein bisschen in einem amerikanischen Journalistenfilm, heisst Watergate-Affären. Und so ein bisschen irgendwie, jetzt bist du wirklich da, deine Sternstunde. Und dann nachher fragst du da so Zeug und irgendwann hast du eine Frage. Nur um die geht es. Die eine Frage, ja, was ist jetzt mit dieser Reimagine? Das war der Name gewesen von dieser Firma, das Vehikel, das sie genutzt haben. Und, dort hat er gemerkt mit dieser Frage, dass ich einfach den Kern weiss. Mhm. Und dann hat er wie einen spastischen Anfall gehabt. Der Kopf hat angefangen, so sich zu bewegen. Er hat nicht mehr können reden, hat nichts mehr können sagen. Nur der Kopf hat sich einfach so ein bisschen selbstständig. Er hat nur noch so wollen sagen Nein, oder? Aber es ist nicht rausgekommen. Und stattdessen hat er da die Zuckungen gehabt. Und irgendwann hat er dann gesagt, ja, es ist jetzt doch nicht so und ich soll jetzt, sage jetzt okay, ich kann jetzt gehen.
Und das war das letzte Mal?
Das war dann, ja. Nachher ist die Lawine oben runtergekommen. Eben dann haben sie mich angefangen einzuladen. Ich habe dann nochmal etwas geschrieben nach dem Treffen, weil eben, es ist so um die vierte Story gegangen, geschrieben und gemacht. Und dann haben sie mich eingeklagt mit dem Handelsgericht. Und das Handelsgericht ist da immer im ersten Anlauf zu Hafen, sollte ich klagen. Super provisorische Vincent, Stocker, wichtige, honorige Leute, dreckige Journalist, los, super provisorisch, alles zudecken, oder? Und nachher war es ein bisschen blöd. Ich hatte noch zwei, drei andere Klagen auf dem Tisch. Und es war ein bisschen viel. Und mein Anwalt hat dann. Und die haben immer gesagt, schau, wir können da reden miteinander. Die haben ja das nicht wollen. Die haben ja gewusst, das ist das Dümmste, was du machen kannst. Aber Zeit gewinnen, so, ja. Einfach Zeit gewinnen. Und dann haben sie immer signalisiert, man kann schon reden. Und dann mein Anwalt gesagt, ja, dann reden wir mal miteinander. Wir haben ein bisschen viele Fälle im Moment. Und dann bin ich reden. Und so. Und dann haben wir irgendeinen Burgfrieden gefunden. Oder? Und das war natürlich genau dann nicht die grosse Sternstunde von mir. Ich konnte dann einigermaßen das beenden mit dem Rechtskonflikt. Aber sie haben gemeint, sie hätten mir einen Maulkorb angezogen. Über das streiten wir jetzt heute noch. Ich habe gesagt, ja, solange jetzt nichts mehr Neues kommt, dann schreibe ich nicht mehr, ist okay. Aber wenn wieder Neues kommt, dann muss ich auch meine journalistische Pflicht. Also ein bisschen hin und her. Auf jeden Fall einen Monat später ist dann der Ruttis rausgekommen in der Sonntagszeitung mit Enforcement gegen Raiffeisen, Enforcement gegen Vinzenz und so. Dann ist eigentlich Lawinen oben runtergekommen. Vinzenz hat sich aber noch gehebt. Er war damals Präsident bei der Helvetia. Also er ist ja bei der Raiffeisen raus. Und sein schönstes Mandat war das Präsidium bei der Helvetia. Helvetia, Raiffeisen, ist alles ein bisschen Ostschweiz dort. Sicher ein bisschen kennt. Und an das hat er sich geklammert. Oder? Und dann war aber eben Finma schon dran gewesen. Und dort habe ich dann mehr gewusst über das Red Light. Und dort hat es einen Pressungsversuch gegeben, in dieser Red Light-Geschichte von einem Taxifahrer, der so eine Russin Moldawierin hatte. Und der ist er dann in das Appenzell, wo der Vinzenz gewohnt hat, mit Nadia Cerigatta, die natürlich nicht immer daheim war. Und dann ist der Taxifahrer und so. Und der Taxifahrer hat einen Erpressungsversuch gemacht über eine Internetseite. Und die Internetseite findest du nicht. Du kannst lange im Google suchen, aber ich habe sie gehabt. Okay. Und dann habe ich ihn angesprochen, den Vinzenz, oder? Ich hatte sein Handy gehabt und dann habe ich ihm das geschrieben, so, ob er sich noch zu dem äussern könnte, die Frau mit Namen XY und was da. Was es da geht. Und dann hat er innerhalb von wenigen Minuten angerufen, mag ich mich noch gut erinnern, und hat falsch. Ich habe über seinen Vater geschrieben, der auch schon mal einen Fall hatte. Stimmt, so ist es. Nachher hat er wegen seinem Vater angerufen und gesagt, nehmen Sie doch bitte den Artikel weg. Wegen meinem Vater. Dann sage ich, ja, Herr Vinzenz, das ist ja lustig. Nach all dem, was wir die letzten paar Monate miteinander hatten, läuten Sie jetzt ausgerechnet wegen Ihrem Vater an. Wie passt denn das zusammen? Hätten Sie ja längstens mal reklamieren können. Dann sage ich, ja, nein, jetzt Gott, ich will auch noch meine Familie in den ganzen Sumpf hineinziehen. Bitte nicht, das tut ihm weh. Und dann habe ich eine Sekunde gezögert und gefunden, ja gut, okay. Also gut, Vaterlösche. Aber Herr Vinzenz, jetzt haben wir da noch das Girl. Mit dieser Erpressung. Genau. Und dann habe ich wiederum gemerkt, das ist wie dort, wo der Kopf angefangen hat zu schütteln. Nur ist er einfach über die Leitung gelaufen. Jetzt ist wieder riesen Hure Panik bei dem Fierin, oder? Hat er, da können wir jetzt gerade nichts sagen, ich höre von ihm. Halbe Stunde später so eine Abmahnung vom Anwalt in den Hütten, oder? Über das wird gar nichts geschrieben. Und dann nachher war klar, die sind im Hintergrund noch etwas am machen. 3 Tage später ist dann die Firma gekommen. Wir haben uns mit dem Vinzenz geeinigt, er tritt zurück bei der Helvetia. Und mit dem hätte er wahrscheinlich dann auch das mit dem Girl noch mal ein bisschen rausstüdeln können, bis dann halt die Lawine dann oben runtergekommen ist.
Also es macht irgendwie auch ein bisschen süchtig. Eigentlich wollte ich fragen, wie geht es weiter? Du bist jetzt auch nicht mehr 20, auch nicht mehr 30, auch nicht mehr 40 und nicht mehr 50. Aber irgendwo durch ist wahrscheinlich so ein bisschen Zucht nach dem. Das brauchst du. Also darum wird es Inside Paradeplatz wahrscheinlich auch noch die nächsten 15 Jahre geben.
Ja, es ist nicht mehr alles gleich elektrisierend, oder? Ich bin ein bisschen verwöhnt worden. Ich konnte ein paar grosse Sachen machen. Und ergo, ja, hat es auch ein bisschen von dem wahnsinnig aufregenden, hat das ein bisschen nachgelassen. Aber ich meine, es ist mein Berufsleben, ja. Und ich habe immer noch, also meine Frau und ich, wir haben 5 Buben. Und der Kleinste ist erst in der 1. Klasse. Bei 5 geht es eine Weile. Und ich muss Geld verdienen. Also werde ich das weitermachen. Und ich finde natürlich, ich habe ein riesen Privileg. Ich kann in einer Zeit, wo das vielleicht noch gegangen ist, können ein Medium aufbauen, das jetzt eine gewisse Reichweite hat. Und jetzt kann ich das weiter betreiben.
Also Marathonläufer, du stehst jeden Morgen um 4:30 auf, machst Yoga. Das hilft natürlich auch ein zu entspannen. Und seit 1959 kommt die neue Geschichte, lass die neue Bombe platzen. Weißt du schon, was es morgen ist?
Nein, ich weiss eben oft nicht was. Es ist natürlich, das mit der Sucht ist schon ein Punkt. Oder? Man wird grösser, man hat einen gewissen Erfolg, man verdient ein bisschen etwas, jetzt will man mehr. Ja? Und mehr heisst mehr Geschichten. Mehr heisst vielleicht auch bei der Qualität ein bisschen nachlassen und so. Und man schaut auf die Klicks. Das, und fängt auch vielleicht auch ein bisschen Raubbau an, betreiben am eigenen Körper, mit dem Alter und so. Das sind alles ein bisschen Sachen, die passieren. Aber ja, wir sind alles halt Menschen mit unseren Schwächen und so. Und das ist natürlich Ruhm und Eitelkeit und Erfolg. Aber das Leben bringt einem auch immer wieder runter. Wenn man es übertreibt, dann kommt die nächste Klage. Dann kommt der nächste Ärger und dann ist man wieder drinnen und dann muss man wieder schauen.
Wir lesen ab morgen in Inside Paradeplatz ganz anders. Danke vielmals, Lukas Hässig. Merci.
Leuengebrüll. Der Tag aus dem Landgasthof Leuenwittikon. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.